Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund-Unglücklich-Kongress. Mein Name ist Susanne Willhüft und ich begrüße heute wieder den Equiano Intensivo. Hallo Equiano, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Interview.
Danke für die erneute Einladung.
Ja, ihr Lieben, diejenigen, die den Equiano noch nicht kennen, du bist Wegbegleiter für Herzräume. Damit bewegst du natürlich mich. Das ist ja auch mein Thema. Ja, und ich glaube auch das Thema von vielen Menschen, die auf der Suche sind nach der Verbindung zu ihrem Herzen, zum inneren Kontakt, aber auch den äußeren Kontakt, all die Dinge, die uns im Alltag ja eigentlich stabil halten, das ist dein Thema. Und ich finde es so schön, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, auch eines deiner Titel ist bewusster Vater. Und das ist etwas, das möchte ich heute im Rahmen von Gesund und Glücklich einfach mal mit dir ein bisschen hervorheben. Welche Rolle nehme ich ein? Weil wir sind ja in der Regel nicht immer Eltern, aber wir haben ja auch eine innere Partnerschaft mit unserem Kind. Ja, und auch mit unserem Mann und mit unserer Frau und diese Dinge zu vereinen und dass wir da einfach mal heute reingehen. Was heißt denn das eigentlich, eine heilsame Beziehung in der Partnerschaft zu sich selbst? Und da möchte ich mit dir heute abtauchen, lieber Equiano.
Sehr gern, ja.
Ja, Equiano, du bist bewusster Vater. Das heißt, du hast schon ein Kind, ihr erwartet das zweite Kind. Und ich finde, du hast da eine ganz besondere Sicht auf die Zeit, die du mit deiner Familie verbringst. Vielleicht nimmst du unsere Zuschauer mal mit, weil wir sind in einer Zeit, wo es vielen Menschen gar nicht scheinbar gegönnt ist, viel Zeit mit der Familie zu verbringen, weil, ne, die Wirtschaft, die Preise, das ganze Drama da draußen. Ja. Wie wichtig ist deiner Meinung nach dieser Kontakt zu einer heilsamen Partnerschaft?
Natürlich sehr wichtig. Aber warum? Da hat man oft so das Gefühl, boah, ich bin jetzt verpflichtet. Das ist irgendwie eine Pflicht, das muss ich machen. Jetzt auch so im Namen der Heilung, im Namen der Spiritualität. Und eigentlich ist der Drive irgendwie, boah, ich muss mich um so viel kümmern oder ich will auch noch so viel machen und erleben und so weiter. Und irgendwo da tief drin, hinter diesen Schichten, findet man meistens die Frage, warum eigentlich? Wofür diese Zeit aufwenden und dort mehr ins Fühlen kommen und gemeinsam wirklich so einen heilsamen, heiligen Raum zu schaffen? Wofür? Für dieses Erblühen hier, das heißt, sowohl die Partnerschaft als auch die Familie können spirituelle Tore sein. Die kann man als dieses nutzen. Man muss nicht, man ist nicht gezwungen. Man kann auch einfach sagen, das machen wir, wir haben es gut gemanagt. Nach 20 Jahren sind die Kinder raus, wir haben wieder mehr Zeit. Ja, passt, Beziehung ist okay, nee, alles gut. Und da sagt keiner was. Aber alles, was ich sage, ist, da ist noch ein Potenzial, wie man das leben kann, wenn man das bewusst durchlebt und sich den aufkommenden Prozessen stellt, wenn man sich plötzlich mehr Zeit dafür nimmt, Dinge anzusprechen, in Kontakt zu gehen oder wenn ein Baby kommt, Zeit und Raum dafür zu nehmen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Und immer mehr Menschen haben diese Möglichkeit. Warum nehmen wir uns dann die Zeit nicht dafür? Weil irgendetwas in uns dreht und rattert und sagt, oh mein Gott, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme, mehr mit dir in Kontakt zu gehen, mehr mit meinen Freunden in Kontakt zu gehen, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, dann bringt mich das ins Fühlen. Was erstmal schön ist, aber gleichzeitig kommt dadurch Schmerz hoch. Da kommen alte Dinge hoch. Da berühre ich was, was vielleicht unbequem ist. Und dann kommt dieser Mechanismus, der sagt, ja, ist eher nicht so meins. Ich drehe lieber wieder hoch, ich mache wieder alles Mögliche. Und an der Stelle muss ich sagen, ich bin auch ein Freund vom Tun, vom Schöpferischsein, vom Kreativsein. Da spricht gar nichts dagegen. Aber es braucht auch diesen anderen Pol, wo wir wirklich wieder Liebe erforschen. Und wo können wir Liebe erforschen? Dort, wo das höchste Potenzial ist, zu verletzen und verletzt zu werden. Dort in der Partnerschaft, weil der Partner, der kann sehr schnell diese Punkte drücken, die wehtun. Und wir können sehr schnell in die Fettnäpfchen des anderen treten. Kinder spiegeln ganz schnell, ganz stark sehr viele Dinge. Die bringen noch ihre eigenen Themen mit. Das heißt, überall dort, wo dieses höchste Maß an Herausforderung ist, ist auch das größte Potenzial, Liebe zu erforschen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so, so wertvoll, sich diesem Prozess zu widmen. In aller Realität, was an äußeren Rahmenbedingungen noch und finanziell und klar, das muss alles gehalten werden. Aber ganz oft ist es so, dass wir mehr Kapazität hätten, aber wir haben Angst vor dem, was hier auftauchen könnte, wenn wir wirklich in diese offene Begegnung gehen.
Thema Angst, das nehmen wir nachher gleich nochmal auf. Aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen, weil du hast was, finde ich, ganz Wichtiges gesagt. Liebe zu fühlen. Also Liebe ist ja immer noch so ein bisschen, alles ist rosa, schön und es bleibt ewig, immer alles gut. Ja, und da auch auf dem spirituellen Weg, ne, es darf nichts Dunkles hochkommen, weil dann liebt man sich nicht mehr, dann trennt man sich, dann geht man auseinander. Vielleicht gehen wir mal in dieses Thema hinein, weil Liebe heißt ja nicht immer, es ist alles immer nur rosa. Ja, also egal, ob es jetzt in einer Beziehung, in einer Partnerschaft ist, aber auch mit sich selbst. Und warum ist das so, dass wir davor weglaufen? Also ich meine, es ist ja schon sehr auffallend, auch wenn, finde ich, jetzt in unserer Generation dieses, ja, Ewigkeiten wegdrücken, sich beschäftigt halten, nur nicht um dahin zu fühlen, erstmal hinzugucken. Ja. Warum ist das deiner Meinung nach so? Ist das nur die Angst oder?
Wir bringen da alle ein Riesenschutzprogramm mit. Und dieses Schutzprogramm meint es eigentlich gut. Wir haben irgendwann mal Dinge erlebt, die nicht so schön waren. In diesem Leben, in früheren Leben. Und wenn man das alles summiert, dann waren das teilweise echt sehr heftige Erfahrungen. Körperlicher Schmerz, emotionaler Schmerz, Vernachlässigung. Und das alles führt an einen Punkt, jede Art von Schmerz. Ein abgrundtiefes sich alleine fühlen. In der Regel waren nicht einmal die Erlebnisse, die schmerzhaft waren, das Schlimmste, sondern dieses abgrundtiefe sich alleine fühlen, das hat so an uns genagt. Und dieses sich alleine fühlen, war so unschön, dass das Schutzprogramm in uns gesagt hat, hey, 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 also Herz, geh mal bitte auf die Seite, du scheinst es hier nicht gut regeln zu können, ich übernehme jetzt den Laden und baue hier ein Schutzprogramm auf, sodass das möglichst nicht mehr passiert. Und dieses Schutzprogramm ist dann aber so groß, dass wir nicht mehr so viel fühlen im Leben, aber möglichst irgendwie durch unser Verhalten, Flucht, Kampf, Erstarrung und verschiedene andere Manöver keinen Schmerz mehr erfahren. Paradoxerweise zieht dasselbe Schutzprogramm Schmerz an. Gleichzeitig, weil es mag ja in Heilung gehen. Das heißt, wir wiederholen ein und dieselben Dinge so lange, bis wir uns ihnen zuwenden. Wenn man sich darüber aber nicht bewusst wird, hadert man einfach mit dem Leben und denkt sich, ja, ich muss halt noch mehr aufrüsten. Ist wie beim Militär, wir rüsten noch mehr auf, noch mehr Schutzprogramm, noch mehr kämpfen an der Front, noch mehr vermeiden an der Front. Und das Leben wird immer mehr ein Desaster, bis irgendwann mal Einbrüche kommen, Krankheiten, andere Dinge, die uns irgendwie aus der Bahn bringen. Und plötzlich beginnen wir nachzudenken und dann keimt sowas auf. Dann kommt sowas wie eine erste Bewusstwerdung, wo wir beginnen, Dinge zu hinterfragen. Und jetzt beginnt der spirituelle Prozess mit diesem kleinen Pflänzchen. Jetzt geht's los. Und die einen interessieren sich erstmal mehr für Heilung, die anderen erstmal mehr für spirituelles Erwachen. Beide Wege führen früher oder später auch auf die andere Seite. Aber dieses Warum, das du ansprichst, ist dieses enorm übertriebene Schutzprogramm, von dem wir ungefähr 10 bis 20% eigentlich brauchen, das aber einfach immer weiter aufrüstet, wenn wir das nicht in Zaum halten, wenn wir da keine Heilung reinbringen. Und dieses Schutzprogramm könnte man auch als Ego bezeichnen. Das, was ich als Ego bezeichne, ist nicht unser ganzes Ich, wie es viele im spirituellen Rahmen tun. Unser Ich ist so voller Liebe, ist so gewollt von diesem Universum, ist da so viel Schönheit, weil wir die Fähigkeit haben, Liebe zu verkörpern und zu erforschen. Aber im Rahmen des Forschens kann es in diesem Leben einfach auch immer passieren, dass ich dir mal auf den Fuß trete, dass du mir auf den Fuß trittst, dass Missverständnisse auftauchen. Das heißt, sich für Liebe zu öffnen, ist gleichbedeutend damit, sich auch für Verletzungen, für unbewusste Verletzungen wieder zu öffnen. Und dann mit dieser unbewussten Verletzung umzugehen, das ist so die Meisterklasse des Liebelebens. Weil manche Menschen denken immer, ja klar, wenn man es dann so gemeistert hat, die Liebe, dann ist man immer komplett in Liebe. Und selbst wenn du mit den besten spirituellen Lehrern gelebt hast, auch mit erleuchteten Meistern, reist nach Indien, leb mit denen und du wirst feststellen, auch sie verletzen, auch sie werden verletzt. Auch da ist nicht immer der Idealzustand, die ideale Liebe. Und das ist genau der Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Liebe hat noch eine andere Seite. Und die wird so missverstanden. Wenn Schatten sich zeigen, haben wir so oft das Gefühl, oh, ich bin so nicht in Liebe und ich bin nicht im Fluss und mit mir ist was falsch. Und das Leben sagt einfach nur, nein, nein, nicht, dass du verletzt wurdest oder dass du verletzt hast, ist fehlende Liebe, sondern dass man danach nicht schaut, wie kann ich wieder in Liebe kommen. Denn das ist eines der größten Akte auf dem spirituellen Weg ist es, Liebe wiederherzustellen. Dort, wo Verletzung passiert ist, nicht in Kampf zu gehen, in Kontakt zu gehen, Dinge anzusprechen, von Herzen etwas anzubieten. Selbst wenn der andere noch ein bisschen weiterkommt. Früher oder später kann es passieren, dass der sich vielleicht auch öffnet. Und wenn man dann wieder zusammenfindet als Menschen, aus diesen Schatten heraus, das ist, wenn die Liebe so richtig erblüht. Und jetzt haben wir zwei Aufgaben als Menschen in dieser Menschheit. Ganz simpel. Zu versuchen, Liebe zu erhalten. Gelingt aber nicht immer, weil dieses Leben komplex ist und weil wir Schutzmechanismen haben. Und dort, wo vielleicht gerade keine Liebe gelebt wurde, sie wiederherzustellen. Und die beiden Dinge zusammen bewirken früher oder später, dass unser Herz sehr, sehr weit wird. Und diese fünfte Herzkammer sich öffnen kann und wir eine ganz, ganz schöne spirituelle Erfahrung machen können. Immer mal wieder. Und die kommt immer öfter. Und die wird immer konstanter.
Es ist ja sehr, erstmal danke für diesen Tiefgang. Es ist ja sehr, sehr interessant, wenn du jetzt mal oberflächlich auf die Menschheit guckst, ist gerade sehr, sehr viel Kampf, Krieg, Ablehnung, Abwertung. Das Gegenteil von Liebe, also oberflächlich betrachtet. Du hast jetzt mehrfach ja auch gesagt, der Weg in die Spiritualität ist halt auch manchmal durch diesen Schmerz. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, wir erleben gerade sehr, sehr viele Programmierungen, ne? Trennung von Gesellschaftszweigen, der eine hat sich so entschieden, der andere hat sich so entschieden. Da sind wir ja ganz im Gegenteil von, ich gehe in Kontakt mit dem anderen. Ist das auch in deiner Sicht auch ein Schutzmechanismus gewesen der letzten Jahre? Aus Angst vor dieser Ungewissheit kein Teil mehr zu sein. Aber letztendlich hat es ja dazu geführt, dass wir ganz viele einsame Menschen haben, weil sie sich nicht mehr angebunden fühlen an die Gesellschaft, an die Gemeinschaft. Nehmen wir die Gemeinschaft lieber. Wie ist
Das
da so
ist, wie sich
dein Blick drauf?
alles entwickelt hat, durch Schmerz und Schmerz und Schmerz. Das ist einfach auch die Versuchung in diesem Leben. Selbst wenn wir jetzt einen Zustand nehmen, wo wir alle in Liebe miteinander sind, aber wir sind uns noch nicht bewusst darüber. So ein ursprünglich paradiesischer Zustand. Dann gibt es einfach die Versuchung. Das ist so wie ein kleines Baby, das meint's nicht böse. Du hast eine Rassel in der Hand und ich denke mir, coole Rassel, die will ich auch mal haben. Und ohne nachzufragen, schnappe ich mir die vielleicht. Und dann so, hey, dann schubst du mich ein bisschen. Und so geht's los. Und das ist, wie wir aus diesem Paradies rausfallen. Und das, was dieses Leben möchte, ist, dass wir uns bewusst werden über unsere Liebe. Wir kommen daher. Wir schwingen in Liebe. Und das in Wirklichkeit ist sie niemals weg. Sie ist nur jetzt überlagert durch Schutzmechanismen. Wenn das heilt und wir uns jetzt bewusst werden und auf diesem Weg sind wir als Kollektiv. Und das ist alles noch eine Frage von 100, 200 Jahren. Und es wird sich noch viel ändern auf der Erde. Aber es erwachen und heilen gerade so viele Menschen wie nie zuvor. Und wir haben eine sehr, sehr große Chance, uns wirklich bewusst darüber zu werden, wie man aus einem abgrundtiefen Alleinfühlen, sich getrennt fühlen, wie du sagst, ich lebe meins, du lebst deins und mit dir will ich nichts zu tun haben, außer dass wir in der Kasse hintereinander stehen. Aber riechen mag ich dich eigentlich auch nicht so. Oh. Jeder hat so sich abgeschirmt. Und es musste so weit kommen. Das ist einfach das Ergebnis von diesem Potenzial. Wir haben so viel Freiheit in dieser Schöpfung. Wir haben so viel Forschungsmöglichkeiten. Und es ist nun mal so, es ist 100 bis 1000 Mal leichter, jemanden zu verletzen, als achtsam zu sein. Es braucht ganz viel Bewusstsein darüber, wer ich bin, wer du bist. Es braucht Fühlen, es braucht Verstehen, um auf eine Art und Weise miteinander zu leben, sodass wir miteinander schwingen können in der Verschiedenheit. Die Menschheit hat ja oft versucht, Gleichheitsmodelle hervorzubringen im Namen Gottes und im Namen von allem. Und zu was führt es am Ende? Zu Misshandlung. Und diese große Herausforderung ist aber, wie können wir in unserer Verschiedenheit miteinander in Liebe leben? Und deswegen brauchst du diesen Kontakt, dass ich so sage, okay, wie riechst denn du? Wie riech denn ich? Wer bist du? Wer bin ich? Gehören wir so näher zusammen oder nicht? Liebe bedeutet auch, dass man sagt, nee, das ist fein, aber du darfst so sein, wie du bist, ich darf so sein, wie ich bin, aber wir können jetzt nicht irgendwie näher zusammen. Wir sind verschiedene Teilchen. Irgendwie eine Giraffe wohnt ja auch nicht mit einem Polarbären irgendwo zusammen. Aber eine Giraffe, die wohnt dann doch irgendwo in der Savanne mit anderen Tieren, dort, wo ähnliche Tiere sind von dieser Region. Und so sortiert sich's im Wahrheitsprozess, wenn wir in Kontakt gehen, dass es mit manchen Menschen auch total zusammenwächst, mit anderen auseinandergeht. Und wenn wir beginnen, das wieder zu leben, wird sich vieles auf der Erde auf eine Art und Weise puzzeln und sortieren, dass auch Liebe leben wieder möglich ist.
Du hast was Schönes gesagt, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dafür brauchen wir wirklich ein bisschen. Aber die Tendenz ist zu sehen. Und wenn du jetzt von Heilung sprichst, dann nehmen wir jetzt mal die Partnerschaft. Viele von uns kennen das ja noch von unseren Großeltern, dass die wirklich 60, 70 Jahre miteinander verbracht haben. Dann gab es die Phase, wo man gesagt hat, nee, um Gottes Willen, wir müssen uns ausprobieren und ganz viele Erfahrungen machen. Lass uns mal diesen heilsamen Weg in einer Partnerschaft nehmen. Also das ist ja heute wirklich sehr, sehr herausfordernd, ne? Beide müssen arbeiten und alles managen. Wie kann ich im Alltag diesen Heilungsweg beginnen?
Indem man sich Zeit dafür nimmt. Das heißt, selbst wenn ich Vorträge anschaue und Seminare besuche, wo ich mir auch schon Zeit genommen habe, was sehr schön ist, es braucht auch einen Alltag, wo ich etwas nähere und pflege. Das ist wie im Garten. Ich kann draußen eine Tomatenpflanze einpflanzen und jetzt kann ich Videos darüber schauen, wie man sie pflegt, aber es ist nicht passiert. Das heißt, ich darf mir hier auch die Zeit nehmen, sie zu pflegen. Und das ist mit Pflanzen so, mit Tieren, mit Kindern, mit einer Partnerschaft, mit meinem Körper und mit meinem Geist. Alles will irgendwie genährt werden und gepflegt werden. Und das ist was, womit wir Menschen oftmals so ein bisschen Problem hat, weil da geht es darum, so von meinem Blut, von meiner Zeit, von meiner Energie und von meinem Geld was zu geben, damit das möglich wird, dieses Nähren und Pflegen. Und der Schmerz in uns, der ist eigentlich so gestrickt, dass der sagt, ja, ich will aber haben. Ich wurde verletzt, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Also wer auch immer zuständig ist, was wäre es zuständig? Gott. Also wenn, dann könnte jetzt Gott mal alles richten. Alle nähren und pflegen mich auch und ich will Geld und ich will, dass es mir gut geht. Und das ist effektiv, wie es nicht passieren wird, weil sich Gott durch uns verkörpert. Und die Frage ist immer wieder, wer beginnt in einer Partnerschaft, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, hey, ich weiß, da ist gerade Spannung, darf ich dich mal umarmen? Oder mir ist da was aufgefallen in meinem Verhalten? Oder auch wenn. Das eine ist ja, wenn Spannung da ist, damit umzugehen. Aber tatsächlich das gleich große Lernfeld ist, wenn keine Spannung da ist, es zu beleben, auch hier auf den Partner zuzugehen. Wollen wir am Dienstag mal vielleicht nicht arbeiten oder freinehmen oder am Sonntag oder und da mal 3 Stunden offenen Raum haben? Spazieren gehen, was zusammen essen, kuscheln, vielleicht miteinander schlafen, vielleicht uns massieren, vielleicht in die Sauna gehen. So einen bewussten Zeitraum, um uns zu spüren, jenseits der Logik, jenseits der To-Dos. Und das bedeutet, diese Partnerschaftspflanze zu nähren und zu pflegen. Und wenn das immer wieder passiert, dann trägt die früher oder später Früchte. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und so ist es mit allen Beziehungen. Nimmt man sich die Zeit dafür, inmitten all den Dingen, die man so zu tun hat.
Ich möchte mal ein kleines Fass aufmachen. Ja, weil wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass sich das Bild der Familien ja auch verändert haben durch die, ich sag mal, Spaltung in der Gesellschaft. Ne? Da ist wirklich so ein Spalt entstanden. Und ich nenne das jetzt mal das Narrativ, dass Kinder sich von ihren Eltern komplett ablösen und keinen Kontakt mehr suchen, weil irgendwas ganz Schlimmes war. Ne? Also das Wort Narzissmus ist da ja ganz groß gerade. Auch für mich ist das ein Narrativ, was da gesetzt wurde. Wie siehst du da die Chance auf Heilung, wenn Kinder, auch erwachsene Kinder, sich von ihren Eltern lossagen, weil vielleicht tatsächlich auch Schmerz, ich gehe jetzt nicht vom Schlimmsten aus, ne, sondern wirklich die alltäglichen Dinge, Fehler von Eltern, vielleicht auch psychische Erkrankungen. Da ist ja so ein Stachel gesetzt, dass so dieses Familienkonstrukt gar nicht mehr greifbar ist. Wie siehst du da so die Möglichkeit der Heilung? Weil ich beobachte das sehr stark und ich finde das, mich macht das unfassbar traurig.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema, zumindest bei denen, die sich so ein bisschen jetzt bewusst darüber werden, weil ganz früher durfte man es ja gar nicht anfechten. Da musste man ja schon fast übernehmen, es war alles gut.
Ja,
Und
genau.
jetzt muss es mal ins andere Extrem auch gehen. Es ist ja auch gut, dass irgendwie mal ein Schrei laut wird und sagt so, hey, nee, da war nicht alles gut, da war auch Vernachlässigung, ich habe mich da und da nicht wohl gefühlt. Ah, die und die Szene kennst du gar nicht, was mir noch auf der Straße passiert ist und so, wo du gedacht hast, es ist alles gut und so weiter. Es ist verständlich, aber ich weiß, was du meinst. Da ist auch eine starke Reaktion und ich habe auch tatsächlich viele Mütter, mehr Mütter, aber Eltern vor mir sitzen, ebenso um die 60, wo die Kinder sich ganz abgewendet haben. Ich weiß, was du meinst und das ist sehr intensiv und das, was ich hier gefunden habe, ist erst einmal als innerste Einstellung, dass es wichtig ist, auch Menschen gehen zu lassen, denen wir ge gerne nahe wären. Und das mal so als ganz tiefes Inneres, dass sich gewisse Dinge einfach auf eine Art und Weise sortieren, dass es vielleicht auseinandergeht. Je mehr ich dort haben will, umso mehr Ablehnung löst das in der Regel aus. Und aus dem heraus, aus diesem Gehen lassen, damit meine ich nicht das Gehen lassen, das kenn ich so, das kenne ich fast mehr von so manchen Vätern so, ja. War so, wenn er, der Sohn, wenn er keinen Kontakt mehr will, dann ist es so, dann geht er seinen Weg und ich gehe meinen Weg. Das meine ich damit gar nicht. Sondern eher so auf einer inneren Ebene ein Ja, es darf so sein, das Kind darf sich entfernen und dann aus dem heraus zu schauen, okay, was wurde mir denn da an den Kopf geschmissen? Um was geht es denn da? Damit, das ist die Elternschuld, die dann aufkommt, die tatsächlich jeder. Egal wie viel oder wenig man gemacht hat, jeder, sogar ganz bewusste Eltern, da ist so eine Elternschuld. Und da erstmal damit zu arbeiten für sich. Und aus dem heraus kann man, sagen wir, wenn ein ziemlicher Kontaktabbruch da ist, auch mal einen Brief zu schreiben, in Kontakt gehen zu wollen, aber am besten auch sich mal Unterstützung zu holen, dass man überhaupt mal einen Spiegel kriegt fürs eigene Verhalten. Weil ich habe das einfach auch schon erlebt, dass Eltern dann auf ihre Kinder zugehen, auf dieselbe unbewusste Art und Weise, die ja früher schon verletzend war. Und dann einfach wie eine Tochter Haare raufen, so, es ist genau das, was die Art und Weise, wie du jetzt versuchst, Heilung zu schaffen, was mich früher schon verletzt hat. Und du stehst da irgendwie als Eltern so, was soll ich denn noch machen? Ich weiß nicht wie. Und dafür brauchst mal einen anderen Spiegel. Irgendwo, wo ein ehrliches Mitteilen gemacht wird, eine Aufstellung, eine Einzelsitzung, wo man mal jemand einen mitkriegt und wo man ehrlich sagt, du, kannst du mich mal spiegeln? Wie erlebst du mich? Wie gehe ich mit dir in Kontakt? Ich habe das mit Eltern schon erlebt, wo ich dann gemerkt habe, wow, innerhalb von einer Einzelsitzung in 1,5 Stunden exakt das gleiche Verhalten wie das, was die Kinder an ihr kritisieren. Und wenn man das aber mal liebevoll gespiegelt kriegt, nicht um die Ohren gehauen, dann kann man damit arbeiten. Und dann ist so, echt, das mache ich, war mir gar nicht bewusst. Das heißt, wenn da ein Mechanismus ist, dann kann es mega wichtig sein, diese Schuld zu fühlen, den mal zu erkennen und dann bewusst es anders zu machen. Weil sonst geht gar kein Kontakt. Und danach hängt es auch noch davon ab, ob das Kind überhaupt offen dafür ist. Manche machen einfach ganz zu. Andere, das habe ich auch schon öfter erlebt, die öffnen sich dann ganz magisch, wenn man wirklich mal hingeguckt und hingefühlt, wie du es schön benannt hast, beides hat, ist in den Heilungsprozess gegangen. Die werden dann auf magische Art und Weise wieder offen. Und interessanterweise, wenn ich als Elternteil wirklich deine Heilung gegangen bin und neu auf mein Kind zugehe und es da ein bisschen Offenheit ist, dann kommt auch er oder sie in den Heilungsprozess. Und dann kommt auch da, boah, es tut auch mir leid. Irgendwie war es schon auch ein bisschen arg, harsch, heftig von mir, wie ich jetzt auch reagiert habe. Und wenn das beide machen, Das ist unglaublich, was dann passiert, wie viel Tränen dann fließen können, wenn da wieder Verbindung entsteht. Und danach darf man auch noch gucken, auch wenn Verbindung da ist, hey, wie viel Zeit verbringen wir miteinander? Manche Eltern und Kinder sind ganz ähnlich und die merken, wow, wir wollen auch wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Andere sind sich einfach nicht ähnlich und das darf man respektieren. Das sind verschiedene Grundenergien und dann sagt man, hey, wir haben es nicht mehr schlecht miteinander, da darf Kontakt sein, lass uns offen über die Dinge reden, damit unsere Muster nicht ausspielen. Wir treffen uns ab und zu, wir telefonieren ab und zu, aber jeder lebt sein Leben. Und dann darf sich auch das in Ehrlichkeit sortieren. Heilung heißt nicht automatisch, dass man wieder voll eng ist und ne, Kinder leben auch ihr Leben, die haben teilweise die eigene Familie, dann irgendwie ein Partner, eine Partnerin, die gründen da ein ganz neues Feld, wo man auch lernen darf, ein Stück weit loszulassen. Aber Heilung ist möglich und es beginnt bei einem selbst aus meiner Erfahrung. Aber es ist nicht so bequem, dorthin zu gehen, weil da diese Elternschuld ist, wo man immer das Gefühl hat, man ist einfach nur falsch und hat alles falsch gemacht. Und da darf man erstmal regulieren vom Nervensystem. Man hat nicht alles falsch gemacht, nur wenn man einen Vorwurf kriegt. Aber vielleicht war da was. Genau.
Es ist ein sehr spannender Gedanke, den du da machst. Und auch dieses Schuld mal annehmen, also oder den Anteil, den man hatte, ja, ich sage immer gerne Anteil, das nicht wegzudrängen, ja, und wieder mit Licht und Liebe zu übertünchen, sondern man macht Fehler. Und du hast vorhin was finde ich, ganz, ganz Wichtiges gesagt. Vielleicht machen wir das nochmal mit dazu. Diese Angst vor dieser Einsamkeit. Ne? Eine Mutter will ja auch als Mutter gebraucht werden, ne? Die Anerkennung bekommen. So, und wenn das jetzt wegfällt, da entsteht ja genau diese Einsamkeit. Und mit der, also ich bin ja selber Mama, kann man ja nur sehr schlecht gehen am Anfang, wenn man sich 20 Jahre lang für die Kinder aufgeopfert hat. Da entsteht ja diese Leere. Und wenn wir jetzt mal da reingehen, was du sagst, diese Angst vor dieser Einsamkeit oder vor diesem nicht gebraucht fühlen, wie kann ich da mit mir selber, auch mit diesem Schuldschwert da oben drauf, wie kann ich da mit mir selber in Kontakt gehen? Was kann ich mal körperlich oder mental? Ja, weil der Kopf, der geht ja trotzdem immer wieder dazwischen.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Was hier aus meiner Erfahrung hilft, ist gedanklich, energetisch mal ganz weit zurückzureisen. Zurück durch die ganze Kindheit. Vor die Zeit, bevor die Kinder geboren wurden, was da in mir präsent war. Es gibt da nämlich etwas, das sind sehr starke Naturströmungen in uns, die werden unterschätzt. Und es ist so das Klassische, bei 80% der Mütter und 80% der Männer, deswegen sage ich 80%, weil nicht nur, aber es ist so das Klassische, dass das Vaterwerden unbewusst sehr oft mit einer gewissen Ablehnung zusammenhängt, mit dem großen Lernprozess, wo es ganz stark darum geht, sich auf den emotionalen Bewusstwerdungsweg der Familie einzulassen und eben dann später nicht nur sozusagen, ja, ist mir. Ja, ich bin im Reinen damit sozusagen, sondern zu sagen, nee, schau da mal hin, fühl da mal hin. Das ist ein bisschen offensichtlicher. Das Typische bei 80% der Müttern ist weniger offensichtlich, weil da von Grund auf immer diese Liebe einfach war und dieses Wohlwollen und wirklich so viel Versorgen und so viel passiert ist. Aber das, was einfach ganz oft passiert ist, ist, dass bei einer jungen Frau, die noch nicht so sehr im Leben stand, die Mutter wird, nicht unbedingt nur bei einer jungen Frau, aber bei jemand, der noch nicht irgendwie den höheren Sinn für sich in diesem Leben gefunden hat. Und viele werden in dem Zustand Mama. Da passiert es, dass das Animalische in der Frau durchkommt, ähnlich wie der Sexualtrieb bei einem Mann ist das Animalische, der Trieb bei einer Frau, dieses, ich erfülle mein Leben durch die Mutterschaft. Und hier hat es begonnen. Neben meiner tollen Absicht und Liebe, es ist nicht schwarz oder weiß, es mischt sich, neben dieser tollen Absicht und allem, was ich gegeben habe, gab es da auch etwas, das hat mit dem Lebenssinn mit den Kindern gefüllt. Und das ist tatsächlich bei sehr vielen Müttern und auch bei ein paar wenigen Vätern der Fall. Und der Wegfall der Kinder, also das Ausziehen, ist im Prinzip der Tag X, an dem diese Sinnlosigkeit wieder spürbar wird, die davor schon da war. Und das ist so intensiv, wenn man diesen Strang mal zurückverfolgt, merkt, das, was hier eigentlich hin möchte, an diese Stelle, wo meine Kinder stehen, ist ein tiefer Lebenssinn. Die Kinder konnten jetzt vielleicht eine Brücke sein. Kinder sind ein schöner Lebenssinn, aber die ziehen eben weiter. Und wer weiß, wie sie weiterziehen und was für ein Verhältnis da ist. Habe ich noch eine Beziehung zu meinem Herz oder zu dem, was man als Gott bezeichnen kann, zu diesem Leben? Habe ich noch Sinnhaftigkeit, überhaupt hier zu sein? Und diese Sinnhaftigkeit war oft am Anfang nicht da und die Energie zieht sich auch rein in das Verhältnis. Das ist was rein Energetisches und Kinder reagieren allergisch auf diese Energie von ich erfülle deinen Lebenssinn. Und dann meint man es gut und teilweise ist dann Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter einfach nur so ein Gefühl bei vielen Kindern so, ah, bleib weg. Und du denkst dir so, hey, ich bin wie eh und je, ich bin lieb zu dir, ich biete dir was an. Und bei den Kindern ist einfach nur, die wissen ja auch nicht oft, was passiert. Und einfach nur so, boah, lass mich jetzt endlich mal in Ruhe, ich will mein Leben leben. Hä? Und dann ist so viel Tränen, so viel Schmerz, so viel Unverständnis, so viel, was ist denn eigentlich passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und dieses Tiefliegende da drin, das ist ein Teil von mir, das passiert einfach, das ist ganz menschlich. Die Kinder auch als tieferen Lebenssinn verwendet hat. Anstatt diesen tiefen Sinn, meine Beziehung zu diesem göttlichen Leben zu führen, zu finden. Das ist, was da reinspielt. Und mit diesem Erkennen kann ich in den Prozess gehen, wo es darum geht, wow, okay, was ist denn mein Sinn? Warum bin ich noch hier? Ich bin hier, um glücklich zu sein. Ich bin nicht nur Versorgerin. Ich bin nicht nur jemand, der pflegt. Ich bin nicht nur jemand, der Mutter ist. Ich bin auch ein Mensch, der tanzt, der Interessen hat, der glücklich sein will, der für sich schon Sinn hat in diesem Leben und aus dem heraus aber auch gerne Mama ist.
Da finde ich jetzt so die Brücke zu unserem Anfang, wo du gesagt hast, ne, dass dieses Bewusstwerden von allen Anteilen, die da sind, diese Einsamkeit, die Angst, aber auch die Chance dahinter, wenn so eine Situation entstanden ist. Ich nehme jetzt mal das Beispiel du hast jetzt viel auch von den erwachsenen Kindern gesprochen, die Chance dahinter zu sehen, wenn die Kinder eigenständig ihren Weg gehen können, dass man ja wirklich eigentlich eine gute Arbeit geleistet hat als Mama oder als Eltern. Ja, da das Gute zu sehen und jetzt diese Chance zu nutzen, in die Heilung zu kommen. Was bleibt mir jetzt noch für ein großartiges Geschenk des Lebens, ne? Weil ich sage jetzt mal, in der Regel wird man ja so Mitte 20 oder Anfang 20 mittlerweile ja schon Eltern, ja. Sondern mit 40, da hat man ja noch ganz viel Zeit, das Leben zu erforschen und in diese Heilung zu kommen, in dieses Gefühl. Ne, dieses Gefühl zu dem eigenen Herzen, was ist denn da noch? Das ist ja eine Riesenchance auf eine wirkliche Heilung. Also erstmal großartig, der Aspekt. Und dennoch ist dieser schmerzvolle Aspekt in der Zeit, wo dieser Kontakt vielleicht auch nicht besteht, ja, so schmerzvoll, dass man in so eine Feindseligkeit geht, ne? Diese Feindbilder aufbaut. Das Kind hat Schuld, die Mutter hat Schuld, die Eltern sind generell schuld. Wenn da jetzt die Spiritualität noch mit reinkommt,
Ja.
das ist ja so ein Punkt, ne? Das beobachten wir ja gerade. Also entweder so die Licht- und Liebe-Fraktion oder die sagt, wir müssen da wirklich durch diesen Schmerz. Was ist da für dich der wichtigste Aspekt, wenn ich so feinfühlig bin, dass mein Kind seinen Weg gehen kann? Auf der anderen Seite dieser Schmerz meines eigenen Verlustes. Und dann kommt dieses Feindbild. Wie kann ich damit umgehen?
Dieses Feindbild wird tatsächlich auch durch viele bewusstere Strömungen genährt. Ich möchte erklären, wie. Das finden wir vor allem auch, und ich sage nicht bei allen, aber tatsächlich bei sehr vielen Schamanen, Aufstellungsarbeit, Menschen, die mit Ahnenthemen heilen. Das ist dieser Ansatz, hinter dem ich leider gar nicht stehen kann, von wegen, du hast es übernommen, gib's zurück. Das ist so dieser Ansatz von, ah, weil meine Mutter manipulativ war, bin ich es entweder auch geworden oder deswegen habe ich sozusagen diesen Schaden und weil mein Vater Narzisst ist und damit leugne
Bisschen
ich
Rückfalle.
nicht.
Ist ein bisschen Opferhaltung, ne? Ist ein bisschen Opferhaltung.
Das ist, was dadurch gestärkt wird, leider. Und da ist dadurch kann in der Regel, wenn das bestärkt wird, weil es hat man ja eh schon, diese Opferhaltung, wenn das noch sozusagen durch bewusstere Menschen in Praktiken wie Heilungszeremonien, schamanische Aufstellungen bestärkt wird, entsteht in der Regel einfach nur mehr Ablehnung. Dann wird alles Mögliche gezaubert und dann wird es irgendwie rausgezogen und dann wird es zurückgegeben und die Oma hat auch noch Schuld dran gehabt, weil die war ja so und so und der Opa und
Ja, genau.
es wird alles so, und das bin nicht ich, da heißt es immer so Fremdenergie, das bin nicht ich und so weiter. Ich habe darin keine Wahrheit gefunden. Ich habe das für mich alles weggetan und habe den Seelenweg entdeckt. Und da habe ich plötzlich diese tiefere Wahrheit spüren können. Nicht, weil mein Vater so war, dass er mich verlassen hat, als ich ein kleines Kind war, habe ich diesen Schmerz gehabt und habe meine Männlichkeit abgelehnt und habe dadurch später Probleme gehabt, als Mann ins Leben zu finden und so weiter, sondern ich habe das als Seele bereits mitgebracht, diese Energie, diesen Schmerz. Und um diesen Schmerz heilen zu können, habe ich exakt in diesem Leben genau diesen Vater, diese Mutter und diese zwei Ahnensysteme dahinter bekommen, die mir das rekreieren und spiegeln durch die Geburt in diesem System, damit ich es heilen kann, was ich mitbringe. Das ist deswegen, und das ist so komplex daran. Das ist kein. Es ist dann weder ein Beschuldigen der Eltern noch ein Wegreden oder Schönreden. Ich kann trotzdem auf der konkreten Ebene sagen, puh, hey, ich rede jetzt auch mal für Menschen, die echt krasse Sachen erlebt haben, sexueller Missbrauch, ne, mit dem eigenen Vater. Das kann man deswegen nicht schönreden, nur weil ich es mitgebracht habe. Da kann man trotzdem sagen, hey, das war nicht in Ordnung, das darf man benennen. Und das tut einfach weh und das darf man durchleben und prozessieren. Und dann aber auch auf einer tieferen Ebene zu sehen, das bringe ich mit. Es bringt nichts, es zurückzugeben oder es wegzuschieben oder es abzulehnen. Es braucht die Auseinandersetzung damit, den heilsamen Rahmen. Und an der Stelle braucht es auch wieder Begleiter, die Menschen wirklich für sich da drin begleiten, sodass nicht noch mehr Ablehnung passiert, sondern eher wieder Offenheit. Dass auch Kinder wieder sagen, boah, ich möchte jetzt mal auf meinen Vater zugehen, ich möchte auf meine Mutter zugehen. Und da sind ja auch manche dann gar nicht offen, weil die Elternschuld zu groß ist. Okay, wenn es nicht geht, man kann auch für sich heilen. Man braucht die Eltern nicht, um heilen zu können. Aber wenn die Eltern eher prinzipiell offen sind und man selbst ist so, weg mit dir, dann kann man durch authentische Heilungsprozesse an einen Punkt kommen, wo eben nicht das Opfer bestärkt wird im Namen der Heilung, sondern wo ich wirklich was durchlebe und merke, so wow, ja, vielleicht hat auch meine Mutter, mein Vater in dem Moment in allem Schmerzkörper, wo sie gerade drin waren, es nicht anders gekonnt, aber eventuell haben die sich auch verändert. Und da geht es auch ein Stück weit dann um Vergebung. Und dann auch zu sehen, wow, das habe ich bekommen. Das ist dann nach dem Heilungsprozess die Draufsicht, weil ich das mitgebracht habe in mein Leben. Auch hier wieder kommen dann manche hin, ja, bin jetzt ich schuld? Nein, nein, nein. Wir suchen immer den Schuldigen. Es ist so, das macht so Heilungsarbeit so schwierig, weil entweder die anderen sind schuld, dadurch passiert keine tiefere Heilung, selbst wenn wir es noch so anpinseln. Oder dann, ja klar, wenn die anderen nicht schuld sind, dann liegt es ja an mir. Ah ja, Equiano hat gesagt, ich habe es mitgebracht als Seele, ich bin schuld, jetzt
Ja,
peitsche
genau.
ich mich aus. Nee, auch nicht. Und das geht es auch nicht. Es ist einfach nur ein tiefgreifender Lernprozess der Liebe, sich da durchzuarbeiten. Ich bin auch nicht schuld, aber ich bringe es mit und habe hier eine Chance, durch diese Mutter, durch den Vater, durch die Ahnensysteme in Heilung zu kommen mit dem, was ich im Gepäck habe. Und das macht einen gravierenden Unterschied auf meinem Heilungsweg.
Danke, das war jetzt echt Deep Dive. Aber sehr wichtig. Wenn du jetzt nochmal den Punkt nimmst, dass sich manche in diesem Heilungsweg, Bewusstseinsprozess, dann auch noch auf eine Stufe stellen, zu sagen, ist auch wieder Spaltung, ich bin weiter als du. Ja? Ich bin schon weiterentwickelt, bewusster als du. Ich finde auch diese Begrifflichkeiten, ne? Ich spüre da immer ganz viel. Auch Verbindung, weil wir sind ja alle gemeinsam hier in diesem Boot. Wir sitzen alle in diesem Leben. Wir haben uns alle diesen Weg gesucht. Wie können wir, ich sage jetzt mal, bewussten Menschen, obwohl auch das ist schon wieder Spaltung, also die Menschen, die sich, sage ich jetzt mal, darüber unterhalten, wie können wir auch da die Spaltung rausnehmen, dass nicht einer bewusster ist als der andere, sondern wir sind ja alle auf dem Weg. Wir sind ja alle auf dem Weg. Da diesen Heilungsweg zu finden, wie du sagst, in Vergebung zu gehen, in Kontakt zu kommen, weil wir ja alle auf diesem Weg sind, jeder für sich.
Ja, wir haben immer das Gefühl, wir bräuchten sozusagen einen Grund, eine Ausrede. Und deswegen stellen wir uns an der Stelle drüber, um sagen zu können, ich darf mich vielleicht auch mal an der Stelle abgrenzen. Wir haben immer das Gefühl, das muss aus einer Kampfrichtung kommen, weil wir keine Kultur mehr dafür haben, dass das auch aus Liebe kommen kann. Das heißt, da könnten wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber angenommen, wir hätten einen riesen Prozess miteinander durchlebt, dann könnten wir auch, obwohl wir jetzt wieder uns umarmen können, jetzt könnten wir trotzdem feststellen, wie nah wollen wir denn zusammenleben? Nee, in einem Haus geht nicht, an einem Hof ist auch nicht stimmig, aber ich spüre, ich habe kein Problem damit, mit dir in der Region zu wohnen. Und wenn ich dir jetzt begegne, geht es mir gut. Und dafür brauche ich aber nicht sozusagen die Trennung, um das zu rechtfertigen. Ich muss nicht sagen, sie ist halt nicht so bewusst, deswegen will ich nicht mit ihr leben. Oder sie hat halt dieses und jenes Muster so. Sondern ich kann einfach sagen, ich spüre für mich da drin eine Wahrheit, dass ich merke, wow, es tut mir besser, wenn wir nicht zusammen an einem Hof wohnen, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Wir kennen uns ja gar nicht so nah.
Ja.
Aber nur als Beispiel. Und das darf tatsächlich aus der Liebe heraus passieren. Und es darf sogar transparent passieren. Und dann sagst du vielleicht, weißt du was, mir geht's ja ähnlich. Ich empfinde es auch nicht als stimmig, aber vielleicht können wir uns ab und zu mal sehen. Und dann sage ich, ja, das wäre schön. Lass uns vielleicht ab und zu sehen. Oder wenn wir uns im Dorf treffen, hey, dann spricht doch nichts dagegen, sich fein zu begegnen. Und wer ist jetzt weiter, wer ist weniger weit? Es spielt gar keine Rolle. Aber was ist deine Wahrheit und was ist meine Wahrheit? In der Regel sind wir Menschen verurteilend, wenn wir uns nicht die Selbstermächtigung geben, die Herzenswahrheit zu leben, weil wir uns dafür schämen. Wir haben Scham, weil das in der Regel in unserer Kindheit und in anderen Kontexten in der Schule nicht anerkannt wurde. Also haben wir begonnen, das zuzumachen, aber irgendwann sind wir in unsere Kraft gekommen und gesagt, nee, das nervt mich jetzt. Und dann, in Anführungsstrichen, spucken wir einfach alles Mögliche raus, damit wir ein Gefühl von Rechtfertigung haben. Und wenn wir das weglassen und wieder hinkommen und sagen, ich habe da einfach eine Wahrheit in meinem Herz und ich mag dich und ich möchte aber die Wahrheit respektieren, dann haben wir hier wieder ein Herzensempowerment. Kein so, wie soll ich sagen, die Lanze schwingen und bam, 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 ich mache jetzt hier Platz, nee, so nicht und unbewusst und das und nicht spirituell und ungeheilt und so, und das, weil
Genau.
damit letzten Endes tut mir die Energie selbst nicht gut. Ich darf auch mal was benennen, das darf auch sein. So, bei mir benenne ich ja auch in meinem Prozess Ding, wo ich merke, wow, ich glaube, das war unachtsam von mir an der Stelle. Ich darf auch hingehen und sagen, ich habe das von dir unachtsam empfunden. Man darf Dinge benennen, das gehört auch dazu. Aber es ist ein Unterschied, ob ich was benenne oder was abstemple. Du bist ein unbewusster Mensch, bam, in alle Ewigkeit. Oder in der Situation, wo wir telefoniert haben, wo ich das gesagt habe und du so reagiert hast, boah, das war unschön für mich, damit ging es mir nicht gut, das habe ich als unachtsam empfunden. Aber wie ging es denn dir damit? Da ist Raum, da ist plötzlich Raum, da bist du nicht in alle Ewigkeit abgestempelt oder ich dann auf eine Art, sondern da ist Raum für Verbindung, für Kontakt und da können wir gemeinsam lernen. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Wir dürfen benennen. Wir müssen nicht verurteilen und wir dürfen eine Herzenswahrheit leben. Wir dürfen sie auch transparent machen. Da ist meistens Angst davor, Angst vor Ablehnung. Und wenn aber zwei Menschen Herzenswahrheiten transparent machen, auch unbequeme Herzenswahrheiten, ist ein Wahnsinnsheilungsfeld. Es ist so schön. Ich habe das ein paar Mal erlebt. Wenn da einer ist, der mitkommt, der da bleibt, der dann nicht Rache ausübt, rechtfertigt und irgendwas, sondern einfach sagt, okay, wow, ja. Du hast mich verletzt und ich sage, ja, für mich war das so und so. Und man findet dann wieder zusammen. Dann ist es ein ganz sensibles Pflänzchen. Das muss man erst mal aushalten. So, hey, wir sind so gewohnt zu kämpfen und Fronten aufzubauen, deswegen fällt uns das so leicht. Aber dieses Pflänzchen jetzt auszuhalten und anzuerkennen, dass wir verschieden sind und dass wir aber auch Überschneidungen haben, dass wir uns auch was spiegeln, dass wir auch verschieden sind. Wow, das ist eine Kunst. Das ist eine der höchsten Kunstwerke in diesem Leben. Und jedes Mal, wenn das gelingt, passiert Liebe, wir spüren uns und dann ist so, wow, vielen Dank. Plötzlich ist nicht mehr die Trennung spürbar, obwohl wir unsere Verschiedenheit ehren. Und das ist fast schon paradox, aber es ist möglich. Es existiert.
Ja, und du, ich merke das gerade selber. Es macht so unfassbar viel liebevollen Raum und Verbindung, obwohl man scheinbar nicht ähnlich ist. Aber wir sind ja alle irgendwo miteinander vernetzt, verknüpft, ja, und haben eine gemeinsame Geschichte und vielleicht auch eine zukünftige gemeinsame Geschichte. Und es macht so einen Frieden. Das macht so einen richtigen Frieden. Also das ist so wertvoll, was du tust, Equiano. Ich glaube, ihr Lieben, ihr habt heute schon mal gespürt, wie Equiano arbeitet, was du tust. Und das ist so wertvoll. Herzlichen Dank an der Stelle.
Dankeschön.
Ja, das ist das, was du machst. Du bietest ja Seminare an, du bietest auch Zeremonien an, habe ich gesehen. Ja, Paarbetreuung, Einzelpaarbetreuung, das ganze Thema mit sich selber in Kontakt zu kommen. Du machst so viel, das vernetzen wir natürlich alles auch unterhalb des Videos, ihr Lieben, ne? Habt ihr den Button, ihr könnt in unsere Telegram-Gruppe kommen, um dort noch mehr über Equiano auch zu erfahren. Und klar, du weißt ja, am Ende unseres Interviews gibt es immer so diese Kernbotschaft von unseren Sprechern, also das, was du unseren Zuschauern mitgeben möchtest für diese Zeit vielleicht.
Ja, ich möchte einfach nochmal, der Kern von dem, worüber wir alles jetzt gesprochen haben, ist, egal was du irgendwo liest oder hörst oder auf YouTube siehst, wo irgendetwas idealisiert wird, der perfekt ausgeheilte Mensch, der perfekt erwachte Mensch, und du spürst, dass das in dir so viel Druck auslöst, dort nie hinzukommen. Und eigentlich spürst du, dass selbst die Menschen, die es vermitteln, irgendwo auch nicht halten können. Dann lass das gerne von dir abfallen. Es ist wie eine Last, wie eine Bürde, diese Suche nach dem Heiligen Gral, die alles ideal und perfekt macht. Ich bin zum Beispiel nicht spiritueller Wegbegleiter, weil ich perfekt bin. Ich kann in Fettnäpfchen treten, es können Missverständnisse aufkommen, ich kann verletzen. Ich bin deswegen spiritueller Wegbegleiter und du bist deswegen spirituell, weil du bereit bist, wenn das passiert ist, wieder ins Herz zu kommen und in Kontakt zu gehen. Mit dir und mit anderen. Und das ist aus meiner Sicht die Tiefe der Heilung, die Tiefe der Spiritualität. Ganz unideal, aber vollkommen auf seine Art, auf eine ganz menschliche Art und Weise. Und das ist, wie wir wieder erblühen können, wenn wir die Ideale abbauen und einfach wieder wir selbst sind und aus dem heraus ein bisschen Mut haben, verletzlich zu sein und diese Liebe zu leben. Ob sie erwidert wird oder nicht, das Universum erwidert's. Und manchmal auch ein paar Menschen, was dann wie ein Sahnehäubchen ist. Deswegen ist meine Einladung, und das lebe ich, trau dich, es zu leben. Manchmal wird man überrascht, wie viel Liebe dann doch zurückkommt. Das kann auch Spiritualität sein. Das ist es für mich.
Herzlichen Dank. Ich kann nichts mehr sagen. Ich danke dir für dieses wunderschöne Interview und ich wünsche euch alles, alles Liebe, Ikane. Danke dir.
Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss.